weil es soll auf einmal aufgrund der Tatsache, dass wir dann, so fängt das Zitat ja an, in einer Grundeinkommensgesellschaft sind und man, so wie die Vorstellung der BGEler ist, nicht jeden Arbeitsplatz annehmen muss, sondern man ihn frei wählt, dann soll auf einmal der Charakter der Arbeit, der da unter den absolut gleichen Bedingungen geleistet wird, er soll sich auf einmal fundamental ändern zum wechselseitigen Nutzen. Der Arbeitsplatz ist dann genau der gleiche.
Und das Diktat der Not ist erstmal auch mit dem Grundeinkommen das gleiche. Also man darf doch nicht vergessen, zur Debatte steht doch da ein Verteilungseinkommen in Anführungsstriche. Was man sich, wenn man Kitsch ist und bei den Ämtern eben halt sich was zusammen beantragt, betrügt und rumschleimt, auch als Sozialleistung von der Höhe her bekommt. Natürlich mit dem Zusatz, das sollte jetzt nicht verschwiegen werden, das bekommst du nur, wenn du dich um bezahlte Arbeit bemühst, um Lohnarbeit. Die Leistung dieser Summe ist aber allemal, weil sie hinten und vorne nicht reicht, dass man erpressbar wird für Arbeitsangebote der lieben Unternehmer. Und das wird natürlich auch, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, das wird ein Zitat 4 ausgeführt, dieses. Das wird natürlich auch beim bedingungslosen Grundeinkommen so sein, dass weil es hinten und vorne nicht reicht, man eben halt für Angebote auf dem Arbeitsmarkt erpressbar wird. Dann auch noch mit dem schönen Zusatz, dass diese Angebote von jeglichem Anspruch, dass sie einen ernähren können, müssen, sollen, dann auch befreit sind, weil es gibt ja dann dieses Grundeinkommen. Also ich wollte das nochmal sagen zu den Leuten, die hier sagen, das ist doch alles nur Theoriegewichse und lass uns das doch mal einführen. Das was da rauskommt, das lässt sämtliche Bestimmungen, die hier ausgeführt sind, über Herr und Knecht, über Geld und Nutznießer in Kraft.
Aber ich finde gerade dafür, bist du nicht darauf reagieren, wie das dann sein soll. Dann kommst du in eine heillose Debatte, dass du irgendein Mensch bist, der sagt, aber ich finde, es soll.
Lauter!
Ich finde, es soll dreimal Hartz IV sein. Es mag auch sein, dass du recht hast mit dem, was du sagst, aber ich fand das starke an der Argumentation bisher gerade, dass das ganz ohne diesen Rekurs auskommt. Dass man mal zur Kenntnis nimmt, wie denken diese Leute eigentlich über Geld, über Reichtum, über Arbeit, über Armut. Da brauche ich keine Summen nennen. Und da ist das auch nicht der Witz, ob die Leute, wenn man sich das mal vorstellt, oder jetzt in Finnland eingeführt wird, oder was weiß ich was, dass die Leute dann natürlich nach wie vor auf Lohnarbeit angewiesen und insofern erpressbar sind. Das wird schon so sein, wie du sagst. Aber der Witz ist wirklich die Fahrlässigkeit. Wo habe ich den Vortrag verstanden und das teile ich. Der Witz ist die Fahrlässigkeit, mit der diese Idee, das ganze Ensemble von Reichtumsproduktion und Armut in dieser Gesellschaft unterstellt und sagt, man bräuchte bloß eine Idee, auf die irgendwie keiner gekommen ist, wo man was umverteilt und dann wird alles gut. Und alles andere ist wahrscheinlich zu theorielastig.
Ich weiß nicht, ob in meiner Pause, die ich eben gemacht habe, die wirkliche Grundsatzdiskussion geführt worden ist. Aber ich gebe jetzt mal einfach an meiner Stelle ein ganz blödes Beispiel. Es gibt ja nur die Grundsicherung von Armut. Und das bedingungslose Grundeinkommen soll ja angeblich. Und das bedingungslose Grundeinkommen soll das ja angeblich einfacher machen, zum Amt zu gehen und das einfach zu vermeiden, zum Amt zu gehen. Ne? Also das bedingungslose soll ja auch so toll sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Dass ich nicht alles offenlegen muss,
und zum Beispiel nicht offenlegen muss, was für wissenschaftlicher Hintergrund hat, aus der Großeltern oder sonst was. Ja. Beziehungsweise einfach heißt, das steht dir sowieso zu, ob du brauchst deine Großeltern was oder nicht. Das wäre jetzt das blöde Beispiel in Anführungsstrichen, was man hier ausdiskutieren könnte.
Was willst du denn daran diskutieren?
Was man hier ausdiskutieren könnte, sag ich mal.
Was denn?
Ich wollte einfach nur auch ein blödes Beispiel das habe ich jetzt gegeben. Zur Veranschaulichung eines Vortrages über das Bild, wo könnte man so ein Beispiel behandeln?
Wie soll das denn entstehen?
Das
weiß ich selbst
schon nicht.
Das würdest du auch mal verstehen. Also vielleicht hat dieses Beispiel sogar noch seinen Platz später.
Möchtest du es einfach mal wiederholen?
Ich wiederhole das jetzt, aber es war halt ein Beispiel, aber ohne zu sagen, wofür das Beispiel stehen soll. Die Überlegung war, dass das bedingungslose Grundeinkommen doch dass ein möglicher Vorteil davon sei, dass gegenüber der Grundsicherung, wie es sie heutzutage gibt, wegfällt, dass man vor dem Amt quasi die Hosen runterlassen muss, dass man alles offenlegen muss und so weiter. Das ist das Bedingungslose am bedingungslosen Grundeinkommen. Und es fragt keiner, ob man eine reiche Großmutter hat. Jetzt habt ihr alles gehört. Also zu dem Punkt, ich kann auch gleich noch was sagen zu dem Vergleich, wenn sich das Grundeinkommen selber ins Verhältnis setzt zu den Sozialleistungen, die es sie gibt. Dass sich die Argumente dafür, fürs Grundeinkommen immer dazu benötigt sehen, sich dazu ins Verhältnis zu setzen, finde ich nämlich selbst verdächtig. Aber mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen, den würde ich lieber vorziehen. Und zwar da hinten in der Debatte mit dir. Du hast ja von der Produktivkraft, von der Produktivität gesprochen. Und ja, ich habe zu der auch noch was sagen wollen. Und ich springe da jetzt einfach mal hin und lasse euch mit den gewinnenden Unternehmern einfach alleine von diesem Zitat. Das ist halt derselbe Quatsch wie das Zitat vorher. Ja, was die Produktivität angeht, ich meine, so wie du darüber gesprochen hast, der Pferdefuß da dran, der ist die Produktivkräfte dieser Gesellschaft. Woran soll man jetzt eigentlich denken? Sind das denn unsere? Möchte ich jetzt mal so fragen, wenn du so drüber redest, wie... soll ich mich jetzt mit der Maschine streiten oder was? Soll ich mit der jetzt Geld aushandeln? Weil das ist das sind wirklich Albernheiten. Ja? Aber sag mal, leben wir denn in einer Gesellschaft, in der einem die Produktivkräfte der Arbeit zu Gebote stehen? Lebt man denn in einer Gesellschaft, wo es drauf ankommt, dass der mit dem besten Vorschlag, wie man mit einer, was weiß ich was, Maschine die Leute versorgen könnte, dass der dann den Vorrang kriegt und dann wird gesagt, jawohl, so machen wir es, so kriegen wir die Leute satt. Nein, weil Produktivkräfte, jetzt komme ich wieder auf den Karlauer, weil ich sagen will, an dem ist nichts langweilig. Die Produktivkräfte in dieser Gesellschaft sind Privateigentum. Die Potenzen der Arbeit selber, so geht es hier zu, die sind das Privateigentum von Firmen, von Unternehmen, von Konzernen. Und die setzen sie für ihre Zwecke ein und nicht für andere schöne Zwecke, die man sich, wenn man die Fantasie dazu hat, vorstellen könnte.
Lass mich noch ergänzen. Und der Mensch, wie er geht und steht, verfügt über keine Mittel, seine Arbeit für sich einzusetzen. Es kann in dieser Gesellschaft kein Mensch leben von seiner Hände oder Kopf oder sonst was, der Kopf vielleicht manchmal, Arbeit. Das geht nicht. Den Grund hat er eben gesagt, die Produktionsmittel sind in der Hand einer Klasse von Eigentümern, die darüber verfügen, die Arbeit für ihre Zwecke benutzen. Das liegt auch diesem Traum vom Grundeinkommen zugrunde, dass man dann jeder vor sich hin werkelt und irgendwie sich nützlich macht in der Gesellschaft. Abgesehen davon, dass sonst alles beim Alten bleibt. Der ganze Kapitalismus da weiter die Welt zugrunde geht. Es geht nicht, mit einer eigenen Arbeit zu leben in dieser Gesellschaft, als jemand, der nichts besitzt, außer er kann arbeiten.
Also ich biete euch jetzt einfach mal was an und ihr müsst sagen, ob ihr das hören wollt. Ich könnte jetzt zu diesem, das meine ich ernst, ich bin jetzt nachfrageorientiert. Ich habe jetzt zu der Produktivkraftentwicklung, das ist eigentlich in meinem Vortrag ein eigenes Kapitelchen und ich habe jetzt zumindest mal diese Abgrenzung sagen wollen. Wir sind in der Lage, was Gutes damit zu machen. Das ist eine Falschaussage über diese Gesellschaft, so leid es mir tut. Man kann sich umgekehrt mal fragen, wenn es einen interessiert, wofür wird in dieser Gesellschaft die Produktivkraft eigentlich entwickelt? Weil ich würde behaupten, das, was in diesem Zitat da mit Anachronismus und so, was da so gegeneinander gestellt wird. Die Entwicklung der Produktivkraft und die drohende Armut, die angesichts der Produktivkraft unzeitgemäß sei. Ich würde behaupten, das, was man da als drohende Armut kennt, das ist nicht bloß einfach unzeitgemäß, wenn man an die Fortschritte der Produktivkraft denkt, sondern das ist selber ein Ausdruck davon, worum es im Kapitalismus geht, wenn Produktivkräfte entwickelt werden. Oder noch anders gesagt, das ist der Zweck der Angelegenheit, die Leute ärmer zu machen. Ja, von denen, die die Produktivkraft entwickeln. Die Frage ist, ob ihr dazu jetzt was hören wollt.
Ja, dann wird ja nicht dieses wirtschaftliche Einkommen. Also das verstehe ich dich jetzt.
Was geht es dann nicht? Wirtschaft für Grundeinkommen,
also die Bosse, die quasi das Grundeinkommen wollen.
Ja, das, über die habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Aber,
naja,
oder sag mal, woran du denkst.
Ja, also du hast in den Zitaten kritisierst du sozusagen wer, und die sagen nur was. So, ich weiß, das ist schöner formuliert, aber so habe ich es jetzt in seinem Kopf. Aber jetzt hast du ja gerade dasselbe gemacht. Also du sagst irgendwie, der Kapitalismus macht das dann so und so entwickelt sich das. Aber du sagst ja nicht, also da sagst du ja selber nicht, wer steuert das oder wer sitzt da wo jetzt.
Sehr richtig. Dann soll ich wohl was dazu sagen. ja, also wie gesagt, wer das Subjekt davon ist, das ist in dem Sinne keine Frage, auch wenn ich es nicht gesagt habe. Das Subjekt, die Subjekte sind die Unternehmer, die über die produktiven Potenzen der Arbeit verfügen. Wenn die die Produktivkraft entwickeln, dann muss das an dem Zweck liegen, den sie verfolgen. Und den habe ich schon charakterisiert, als denen geht es halt um Gewinn. Also wie ist die Steigerung von Produktivkraft ein Mittel für den Gewinn? Das ist die Frage. Wie geht das? Diese Unternehmen, die konkurrieren miteinander, die buhlen um das Geld ihrer Kundschaft. Denen geht es um Absatz, Marktanteile, Ausbau der Marktanteile und so weiter. So stehen sie in Konkurrenz zueinander, diese Konzerne. Eine beschränkte Zahlungsfähigkeit der Kundschaft, der Gesellschaft, und die wollen sie auf sich ziehen, um damit ihren Dreck zu versilbern, den sie haben herstellen lassen. Also ihre schönen Gebrauchswerte, meine ich. Das genuine Mittel so einer Konkurrenz besteht, das weiß jeder, das besteht darin, dass man den Preis der Produkte, den man verlangt, so gestaltet, dass man die Kaufkraft auf sich zieht und den anderen möglichst wegnimmt. Also die Sachen billiger anzubieten, ist ein entscheidendes Mittel in der Konkurrenz von Unternehmern, die ihren Gewinn machen wollen. Ja, und wenn das ist ja etwas widersprüchlich, dieses Mittel, wenn das nicht einfach auf Kosten des Gewinns gehen soll, um den es denen ja geht, was sie übrigens manchmal auch machen, wenn sie irgendeinen so richtig aus dem Markt schmeißen wollen. Aber wenn das nicht einfach den Gewinn abschneiden soll, den sie machen wollen, dann heißt das für ihre eigenen Kosten was. Dann heißt das für ihre eigenen Kosten, dass die sinken müssen, damit man seinen Konkurrenten den Preis unterbieten kann. Entsprechend geht es in jedem Unternehmen geht es so zu, dass die Kosten der Produktion ein beständiger Gegenstand der Reform sind. Das wird ständig angegangen und da wird alles in die Hand genommen, was nur geht. Da wird geguckt, welche Preise man bei Zulieferern abpressen kann. Da wird geguckt, wie man die Belegschaft erpressen kann, wie schlecht man sie bezahlen kann und wie viel Leistung man aus ihr rausholen kann. Das wird alles gemacht. Und was jetzt noch dazu kommt, ist ein Mittel, was richtig das systematische Mittel dieser Preis, dieser Kostensenkung in der Produktion ist. Und das besteht darin, dass man die Produktion selbst umgestaltet, dass man die Produktion selbst effektiviert. Das ist ein Mittel, was Unternehmer deswegen in der Hand haben, weil sie die Herren der Arbeit sind. Da sind sie ganz bei sich im Betrieb, wenn sie das angehen. Dafür, ja, also ich bin noch jetzt schon eine Frage.
Ja, ja, also ich würde später widersprechen. Also das Ziel ist nicht, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern wie du sagst, einen Konkurrenzkampf zu gewinnen. Und da gibt es Beispiele für, dass wenn irgendjemand der Monopolist ist, dann wird er auch schauen, dass die Produktivität angeht. Einfach weil er, ja, also er will gar nicht, also wenn er erstmal genug Geld hat, dann will er nicht mehr machen, er will noch in erster Stelle stehen. Und von daher ist es in dem Moment, wo man irgendwie Regeln von außen setzt, also haben die da gar nichts gegen. Also zum Beispiel der Mindestlohn, da wurde irgendwie ein paar kleinen Branchen gemeckert, aber im Großen und Ganzen hatte da, glaube ich, keiner was gegen. Einfach weil das dann für alle gilt und jeder im Verhältnis zu den anderen immer noch gleich dasteht. Und so würde ich das bedingungslose Grundeinkommen auch sehen. Also dann wird ja, keine Ahnung, die Arbeitskraft für alle Unternehmen teurer. Und darum muss man da gar nichts gegen haben, als Kapitalist.
Ein Kapitalist, der...
Ich verstehe das nicht, weil ich habe über was anderes gesprochen. Die beantragt war jetzt, das warst doch du oder war es dein Nachbar? Na egal. Ich soll gefälligst mal nicht so kapitalismusmäßig reden, sondern ich soll sagen, warum die Subjekte der Produktivkraft die Produktivkraft entwickeln. Und nicht einfach sagen, im Kapitalismus führt das zu Armut. Das hat mir eingeleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, was es damit zu tun hat, ob Unternehmer was gegen den Mindestlohn haben. Nochmal anders, so wie du angefangen hast, frage ich mich wieder, ist das eigentlich ein Einwand oder gibst du mir recht, wenn du sagst, es gibt doch die Situation, wo ein Monopolist faul wird. Sag mir mal, wogegen das spricht.
Ja, aber ich glaube, was du sagen wolltest, ist doch, dass du...
so verstanden, dass das Ziel immer ist, den Profit zu maximieren. Und dass darum permanent auf allen Kosten rumgedrückt wird, inklusive Lohn. Und mein Gegenargument ist, dass wenn man eine für alle verbindliche Schranke einführt für den Lohn, dass dann keiner darauf rumdrückt, weil es einfach für alle gilt, weil dann gemeinhin bekannt ist, den Kostenpunkt kann man jetzt nicht weiter minimieren.
Also erstens, der Gedanke mit allgemein verbindlicher Schranke. Der gibt mir viel mehr Recht, als du ahnst. Weil allgemein, warum muss denn das eine allgemein verbindliche Schranke sein? Erstens. Ja, weißt du, auch wenn du sagst, die haben nichts dagegen, wenn die Unternehmer dazu bereit sind, wenn die sich auf sowas einlassen, dann genau unter der Voraussetzung, dass das eine allgemeine Bedingung des Geschäfts wird, auf die der Staat so sehr achtet, dass keiner ihrer Konkurrenten das zunutze machen kann. Dann sind sie glatt zu allgemeinen Schranken des Geschäfts bereit. Und außerdem, dass mit dem Mindestlohn das Bestreben, ihn zu unterlaufen, aus der Welt geschafft werden, das ist...
Vorher waren wir, glaube ich, gerade auf dem Weg dazu, zu erklären, wie es überhaupt zu einer Lohnentwicklung kommt, die dann eine gewisse Bremse nach unten in Gestalt eines Mindestlohns bekommt. Wir waren noch davor beim Thema Produktivitätssteigerung durch die Unternehmen als Mittel ihrer Kostenkalkulation in der Konkurrenz. Und das war nicht fertig.
Ja, es ist, ist im Übrigen sogar so, gerade wenn Unternehmer auf solche allgemeinen Schranken stoßen, was den Lohn angeht. Es gibt ja auch solche Schranken, was die Arbeitszeiten angeht zum Beispiel. Du darfst die Leute nicht beliebig lange arbeiten lassen und ab gewisser Zeit nur noch mit Zulagen und gar nicht mehr. Und jetzt gibt es auch noch diesen Mindestlohn. Wofür ist das eigentlich ein Stachel? Also ein Motivator. Das ist selber ein Motivator dafür, die Verbilligung der Produktion, auf die es nach wie vor ankommt, mit anderen Mitteln zu betreiben. Gerade wenn man auf Schranken stößt, was die Frage angeht, wie schäbig man seine Angestellten behandeln darf. Da gibt es lauter Gesetze, die Unternehmern ständig im Weg stehen. Dann kommt man auf das, was mit Produktivkraftentwicklung bezeichnet ist. Dann kommt man darauf, dass man die Arbeit selber effektiviert, indem man sich der schönen Mittel und Erfindungen von Wissenschaft und Technik bedient. Weil man dann auf dem Wege systematisch Arbeit, also die Bezahlung von Arbeit, einfach einspart bei der Produktion. Jetzt kommt es gar nicht mehr darauf an, dass es einen Mindestlohn gibt, sondern jetzt bringt man es fertig, denselben Warenberg wie vorher einfach mit halb so vielen Leuten herzustellen. dann hat man die Leute nicht schlechter behandelt, außer dass man die Hälfte von ihnen halt rausgeschmissen hat. Was gegen kein Gesetz verstößt. Also insofern, es geht darum, am Produkt die Kosten von bezahlter Arbeit möglichst zu minimieren. Dafür bedient man sich des technischen Fortschritts im Kapitalismus. Und übrigens auch nur dann bringt man ihn zur Anwendung.